Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Carsten Kunert und ihr hört Folge 15 unseres urlebenden Podcast-Projektes, dem Gadgetfunk. Letzte Woche war alles anders und heute ist alles wieder wie immer. Drum begrüße ich hier im Podcast-Studio direkt aus Burgau live zugeschaltet den Katzenliebhaber, den Vielreisenden, den immer bestens informierten und fast immer gut gelaunten und geduldigen Heiko Mempel.
Danke, Carsten, und schönen guten Abend.
Servus, du bist wieder da.
Ich bin wieder am Start, ja, bewegte Wochen, viel passiert, viel unterwegs, Höhen und Tiefen des Lebens, wie es immer so ist. Aber ich freue mich, dass wir wieder die Zeit haben, zusammen zu sitzen und über Sinn und Unsinn der Welt und vor allem der Technikwelt zu reden. Ja, von daher schön, dass wir es geschafft haben.
Ja, super. Also das ist wirklich der Moment, wo ich dann froh bin, dass wir komplett eigenfinanziert sind, keinem Sponsor, keinem Finanzier Rechenschaft schuldig sind, nur unseren Hörern. Und tatsächlich waren die letzten Wochen ja reichlich tohuwabohisch, für dich noch mehr als für mich. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Heiko war letzte Woche auf Achse. Deshalb haben wir ein kleines neues Format eingeschoben, das Gadgetfunk Expertengespräch. Könnt ihr alle mal reinhören. In Folge 114 geht's um das Thema Security im Smart Home, im Internet mit allen möglichen Aspekten wie Passwörter oder auch direkter Schutz für Wohneinheiten gegen tatsächliche Angreifer nicht aus dem Internet. Ist eine ganz spannende Geschichte geworden, finde ich. Hört mal rein, auch wenn Heiko da nicht dabei war.
Ja, so. Ich muss ja sagen, ich wäre gern dabei gewesen. Manchmal setzt man seine Prioritäten auch einfach falsch. Im Nachhinein ist man halt immer schlauer auch. Ich habe mich auf irgendwelchen Reseller-Veranstaltungen von Broadband-Distributoren rumgetrieben. Im Nachhinein hätte ich früher mit euch aufgenommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, was soll ich sagen? Ja, wenn einer der größten Broadband-Distributoren Deutschlands zur 20. Veranstaltung einlädt, denkt man ja, da wird was geboten. Was soll ich sagen? Es wurde was geboten, wenn auch nicht viel. Vor allem kulinarisch war es wirklich eine schwierige Geschichte. Ich hätte mir nie erträumen lassen, auf dieser Veranstaltung abends zu Karspatzen oder Schinkennudeln im Thermophore eingeladen zu werden. War eine andere Nummer. Wie gesagt, ich hätte gerne lieber mit euch aufgenommen.
Ja, aber manchmal ist es einfach so. Und wir haben noch genug Möglichkeiten. Wir hatten ja dieses Thema Expertengespräch und dass wir uns Leute in die Sendung holen, schon lange besprochen. Und ja, letzte Woche ist es sicher zeitlich gut ausgegangen, dass wir das zeitliche Loch dann zumindest halt mal mit einer Extra-Folge stopfen können. Es werden bestimmt noch mehrere solche Formate kommen. Wir haben auch vor, Leute direkt in die Sendung einzuladen, dass wir also zu dritt über so ein Zusatzthema schnacken. Aber ja, in dem Fall, ja, uns ging es darum, dass wir liefern können, dass ihr regelmäßig was von uns auf die Ohren bekommt. Und jetzt ist wieder alles gut und alles beim Alten.
Ja, ich gefühlt habt ihr das auch, dass ihr das auch gut gestopft, ja. Ist auf jeden Fall hörenswert. Zieht's euch rein. Shoutouts gehen raus an die Experten dieser Welt. Von daher alles schick. Aber umso schöner ist, dass wir jetzt einfach wieder die Zeit zusammen haben, ein bisschen zu schnacken. Es ist viel passiert in der Welt, im Channel, was soll ich sagen, im Channel, im Markt, sowohl politisch als auch technisch, wobei die Übergänge manchmal ja fließend sind. Was soll ich sagen, ja, es wurde wieder die ein oder andere Sau durchs Dorf getrieben, medial, social medial und generell. Wo wir beim Thema sind, Carsten, warst du denn wählen gewesen am Sonntag?
Natürlich war ich wählen.
Ein Traum.
Vorbild. Was für eine Frage. Ja. Du, und ich habe ja jetzt sogar noch eine Wählerin bei mir in der Familie. Für meine Tochter war es die erste.
Boah, spannend. Ich hoffe, sie hat die 60 Kreuze richtig gesetzt.
Ja, ich glaube, sie hat sich zumindest an, ich meine, Erstwahl, gerade mal 18 geworden. Ich glaube, sie hat sich an die Vorgaben ihrer Altersgenossen und YouTube-Freunde gehalten, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wo wir hart beim Thema sind. Oder
ja, was für eine Überleitung. Ja, ne?
Ey, ein Traum, ich bin begeistert. Ja. Genauso bin ich schockiert, ja, über die letzten Tage des politischen Geschehens und die, das Unvermögen von gestandenen Parteien auf dieses Hashtag-Neuland-Thema YouTube, whatever, zu reagieren. Es ist ridiculous. Ja. Ja, ich bin einfach konsterniert.
Ja, ja, und zwar so dermaßen, vielleicht sagen wir das dazu, wir haben natürlich im Vorgespräch auch darüber geredet, schnappen wir uns die Sau und treiben sie durch die Gadgetfunkstraßen auch noch, aber wir sind dann zum Schluss gekommen, wir wollen zumindest ein paar Worte drüber verloren haben, weil das Thema einfach zu groß ist und zu irre.
Ja, und es wird ja jetzt im Nachgang zur Wahl noch viel verrückter mit den ganzen, wie soll ich sagen, pseudo-emotionalen Statements aus der Richtung einer großen Volkspartei, formerly known as CDU, die ich für lange, lange oder viele, viele Jahre eigentlich für meine Partei gehalten habe. Als Pseudo-Turbo-Kapitalist war mir die CDU immer sehr nah gewesen. Aber hat sich im gleichen Maße so hart disqualifiziert in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Tagen, dass ich wirklich überlegen musste, wo mache ich denn mein Kreuz am Sonntag?
Ja, auch da gibt es ganz viele Aspekte dazu. Nur vielleicht für die, die es tatsächlich noch nicht mitbekommen haben sollten, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass bei unseren gut informierten 20 Hörern irgendjemand dabei sein sollte, der nicht mitbekommen haben, dass es von einem YouTuber namens Rezo ein Video gibt, eine YouTube-Aufnahme, die er die Zerstörung der CSU nennt, der CDU nennt. Und das seit dem 18., glaube ich, ist es online und es hat über 13 Millionen Views
mittlerweile. Ja, Respekt. Also nochmal Shoutouts gehen raus an Rezo. Wie du weißt, Carsten, ich habe seit den letzten 7 Jahren kein Fernseher hier in Burgau. Ich ernähre mich medial viel von der Mediathek, der öffentlich-rechtlichen und genauso von YouTube. Das heißt, ich habe Rezo schon lange, lange auf der Uhr mit seinem Hauptkanal, auch wie mit seinem Nebenkanal, auf dem nämlich auch dieses Video dann publiziert wurde. Und ich habe schon so ein bisschen gefeiert, muss ich sagen, weil Rezo stand für mich immer für auf der einen Seite extrem gutes Entertainment, viel Kreativität im musikalischen Bereich, im Meme-Bereich, genauso wie fundierte Recherchen, wenn er sich zu einem Thema äußert auf seinem Zweitkanal. Und genau das ist passiert. Er hat 55 Minuten rausgehauen und einfach mal ein paar Fakten auf den Tisch gelegt. Nicht alle sind hundertprozentig super fundiert recherchiert gewesen, aber der Tenor ist schon ganz klar, dass die aktuelle Regierungskonstellation keinen 100% guten Job macht.
Ja. Ja, wobei, da möchte ich dir mit der Recherche leicht widersprechen. Recherchiert ist das Ding unfassbar gut. Ich glaube,
ja,
wir sind da wieder in so einer Grauzone, weil etwas, was mir aufgefallen ist im Nachklapp, ist natürlich, dass sich Experten aus allen Ecken und Enden berufen fühlen, es zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Das ist auf der einen Seite die Politik, die ganz offensichtlich komplett überfordert ist mit den jungen Leuten, mit der Art und Weise, wie sie sprechen, mit dem Vokabular und dem Kanal als solchen. Es sind aber auch natürlich dann, was ich auch aus meinem Berufsfeld sehr, sehr interessant finde, Journalisten, die anfangen, dieses Werk auch teils zu diskreditieren sogar, weil es natürlich journalistischen Maßstäben nicht zu 100% entspricht. Aber da muss man ja auch an dieser Stelle gleich sagen, das war zu keinem Zeitpunkt sein Anliegen.
Eben. Ich glaube, es war jetzt nicht sein, er hat sich nicht berufen gefühlt, als großer Journalist aufzutreten. Er hat versucht, die Themen, die er anspricht, fundiert wiederzugeben, hat sich auf die richtigen Quellen berufen oder zu, ich sag mal, 90% auf die richtigen Quellen berufen, was schon mal mehr ist, als manch anderes Boulevardblatt auf die Reihe kriegt. Von daher alles gut. Natürlich kann die Politik oder weiß die Politik gar nicht damit umzugehen, mit so solch einem Neuland gegen Wind und Feedback kurz vor der Europawahl irgendwie in irgendeiner Form umzugehen. Und die Reaktionen der Partei haben natürlich auch ganz klar gezeigt, dass da eine massive Hilflosigkeit besteht, einfach mit dieser Generation und mit der Argumentation der Generation umzugehen. Großen Respekt.
Ganz klar.
Großen Respekt an Rezo. Und er hat wohl auch sehr wohl überlegt im Vorfeld, keine Monetarisierung dieses Videos vorgenommen. Das heißt, es gibt keine einzige Werbeeinspielung darin. Das heißt, er hat auch von diesen ganzen Klicks auf das Video, und 13 Millionen ist schon eine harte Hausnummer, keinen Cent Werbeeinnahmen, was auch immer, was ihm da von dem einen oder anderen, von der einen oder anderen Journalie, sage ich mal, vorgeworfen wurde, dass nur um die...
Journalie darfst du nicht sagen.
Entschuldigung, tut mir leid. Aber im Vorfeld, es war ganz klar, es geht ihm da nicht um eine harte Monetarisierung, um ein Clickbait, wie es heutzutage so schön heißt, sondern er hat sein Statement rausgehauen und hat in seinem Video keinen Cash-Vorteil davon. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das nicht so.
Na, zumindest ist nicht direkt, oder?
Ja, natürlich hat das ja.
Ich denke mal, von diesen 13 Millionen Follower werden auch etliche hängen bleiben und ihn abonnieren, die ihn vorher nicht gekannt haben. Also hat er wahrscheinlich auf die Weise indirekten Vorteil dann doch gezogen aus der Geschichte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht Sinn und Plan der ganzen.
Nein, ich glaube, das war nicht sein größter Anliegen, da jetzt einzucashen durch die ganze Geschichte. Wenn man sich, natürlich wird er davon profitieren, weil seine anderen Videos sind natürlich in einer Art und Weise monetarisiert. Und der eine oder andere wird sich natürlich angucken, was macht denn dieser Typ mit den blauen Haaren vorne denn sonst noch? Und man kann nur sagen, es ist ein extrem kreativer Kopf, der sich für nicht zu schade ist, der aber auch ganz, ganz, ganz tolle Themen und Dinge einfach in den Äther rausknallt, in diesem YouTube-Äther, und die Überforderung der alteingesessenen Parteien bei dem Bereich, ja, es ist ganz klar zu sehen, die CDU hat ja gar keine Worte mehr gefunden, um darauf zu reagieren. Und mal davon abgesehen,
sie hat schon Worte gefunden, aber selbst widersprochen und hat ein Musterbeispiel dafür geliefert, dass es sich eben doch um, ja, das gibt dieses schöne Bild des weißen Mannes, des nicht mehr ganz jungen weißen Mannes, der in seinem Elfenbeinturm hockt und keine Ahnung hat, wie er mit dem Ding, mit dem ganzen Thema umgehen soll. Und alles, was dann gekommen ist, waren die typischen Plattitüden, mit denen diese Leute seit Jahrhunderten Themen und Widersprecher angehen. Ich erinnere da jetzt an zum Beispiel an die Einladung zu einem Dialoggespräch, und da schließt sich dann der Kreis zu den Journalisten. Genauso wenig wie ein 100% journalistischer Qualitätsjob war seine Intention bei dem Ding, einen Diskurs zu starten. Er hat ja auch einfach nur Fakten aneinandergereiht und hat nicht gesagt, ich komme her und löse euch, weil das verdammt nochmal ist der Job der Leute, die dafür bezahlt werden, die Leute, die dafür gewählt worden sind. Und dass dann im Nachklapp die Partei hergeht und sagt, wir laden dich zu einer Diskussion in unseren Räumen ein, da gibt's dann lecker Käffchen.
Ja, what the fuck?
Das zeigt einfach, dass die keine anderen Werkzeuge an der Hand haben, als die sie schon seit Urzeiten benutzen. Nur sind wir eben hier nicht in einer lobbygetriebenen Halbwahrheit, von der die breite Öffentlichkeit ohnehin viel zu wenig weiß, um aktiv werden zu können, sondern wir haben es hier eben mit einer ganz großen Menge an jungen Menschen zu tun, die nicht verstanden werden und die auch im Kalkül ganz offensichtlich überhaupt keine Rolle spielen.
Ja, die einfach nicht gehört werden. oder nicht gehört werden wollen von den regierenden Parteien aktuell. Und
nicht für voll genommen werden. Und von daher finde ich das, was gerade passiert, einfach so super gut. Ich muss zugeben, Fridays for Future fand ich anfangs auch sehr merkwürdig und hatte da auch meine Verständnisprobleme. Aber je länger das geht und je mehr ich sehe, wie viel Impetus und Momentum diese ganze Bewegung bekommt, und dann nehme ich Fridays for Future auf die gleiche Ebene wie jetzt ein Rezo-Video oder ein paar andere Themen, die wir vielleicht noch ansprechen werden. Da steht auf einmal eine große Bandbreite Menschen auf, die vorher einfach wegignoriert worden sind. Und das ist geil.
Ja, das ist Ding. Also nochmal, Shoutouts gehen raus an Rezo. Shoutouts gehen genauso raus an Fridays for Future. Es ist als Middle-Ager oder wie nennt man uns jetzt eigentlich so in dem Altersbereich? Ja,
Graurücken?
Ja, Pseudo-Graurücken, ja, groß geworden im Zuge des
Hellgrau.
Unsere Eltern groß geworden im Wirtschaftswunderland, Deutschland, CDU als omnipräsente Partei. Es gab ja nichts anderes. Und ich finde es super faszinierend, wie sehr das underrated wurde von den regierenden Organen, was da jetzt passiert. Und die Hilflosigkeit, darauf zu reagieren. Ja, sie wollten ihr jüngstes Schlachtschiff aus dem Bundestag ins Rennen schicken. Ich bin ja im Nachhinein froh, dass sie kein Video veröffentlicht haben, wie angekündigt.
Das wäre ihnen so um die
Hose gehen können, genau.
Du musst dir nur das PDF mal kurz durchlesen und dann kannst du dir schon vorstellen, was in so einem Video wohl dargeboten worden wäre. Also von daher
Vollgas nach hinten
los. Wir hätten es nie ankündigen dürfen. Da sind wir dann aber auf dem ganz Ebenen der Berater und der internen Absprachen, die offensichtlich auch nicht allzu gut funktioniert und mit einer Frontfrau, die sich auch nicht so dumm ist, sich fortwährend selbst zu widersprechen und sich immer tiefer...
Meinst du den Pumuckl aus dem Saarland? Okay, let's get over it. Nochmal dicke Props an Rezo. Es war super gut. Und ich hoffe, du lässt dich nicht instrumentalisieren für politische Themen in der Zukunft, denn gefühlt sind einfach die Basics und die Attitudes bei Rezo auf einer ganz anderen Geschichte. Er hat ein Statement rausgehauen. Das Statement hat Deutschland wachgerüttelt. Und hat einfach mal gezeigt, wie hilflos eigentlich die Regierung und die Partei oder die Parteien gegenüber diesen Einflüssen sind. Ja, und
wenn er sich doch instrumentalisieren lassen sollte, dann mögen die 7 Weltplagen über ihn kommen.
Hey, das ist aber sehr polemisch. Aber am Ende vom Tag nochmal dicke Props, super gut. Wir sind gespannt auf mehr und es kann am Ende vom Tag jetzt nach der Europawahl dachte ich eigentlich, es ist die CDU hat rausgelernt. Nein, AKK haut mal richtig einen raus, von wegen wir müssen vielleicht drüber nachdenken, gewisse Meinungsthemen, meinungsbildende Themen in Form von Internet und Vorwahlen vielleicht zu regulieren, dann ist sie wieder zurückgerudert. Fremdschämfaktor 10.000. Punkt.
Ja. Ja, genau. Wir müssen Regeln finden, dass die Regulierung und so weiter, nicht? Aber Heiko, kurze Frage, was meintest du genau, als du sagtest, let's get over it?
Lass uns einfach zum nächsten Tagespunkt. Ja, weil Politik ist eins und Gadgetfunk ist alles anders als ein politischer Podcast. Nichtsdestotrotz denke ich, es war wert, über das Thema zu reden. Aber tiefgehende Dinge überlassen wir einfach den Jungs wie Tim Pritloff und seiner Crew aus Logbuch, Netzpolitik und Co. Weil die.
Oder der
Oder der
Aufwachen-Podcast
Aufwachen-Podcast.
oder da
Oder
gibt es
richtig.
wunderbare Plattformen.
Das ist, wie soll ich sagen, gut angerissen zu haben, aber ich möchte mich da auch nicht zu tief reinhauen. Lass uns lieber an globale Themen reden, wie
Noch was so
ja,
brandneues,
brandneu
was erst in den letzten Tagen aufgekommen
ist
ist.
die Sau 2.0, die durchs Dorf getrieben wurde, ja, um da anzuschließen. Was macht eigentlich?
Aber wir gehen jetzt nicht nach Österreich.
Lass uns Österreich einfach skippen, weil die zerlegen sich einfach selbst gerade, ja. Aber wer würde nicht gern mit einer Oligarchentochter nicht whatever mal schön einen trinken und einen raushauen, ja? Aber lass uns an dem Punkt einfach aufhören, denn ich möchte auch gar nicht über unsere Sprachesgenossen und Jungs aus dem Süden da ranten. Die haben, glaube ich, nicht selbst genug zu tun aktuell. Und von daher, ja. Du sollst nicht zu kurz kommen, wie es so schön heißt, ja? Okay, ich denke, viel globaler sind so Themen wie, was macht denn Google? Was macht denn Huawei? Was macht der Trump? Und wo führt denn Trumps Gedankengut hin in Form von Globalisierung und Welthandel? Und was erlaubt sich der Typ einfach? Eine Prickes zu erstellen und Unternehmen wie Huawei aus dem Rennen zu nehmen. Was ist denn da los?
Das weißt du besser als ich.
Ja.
Also ich bin in der Hinsicht der klassische Beobachter, kopfschüttelnder Beobachter. Aber ich glaube, die Insights kommen an der Stelle eher von dir.
Ja, was heißt da Insights? Ich bin ja auch nur Passagier bei der ganzen Reise. Wie du ja weißt, war ich letzte Woche ja auf dieser Veranstaltung von einem großen Broadliner. Die war dienstags gewesen. Montags kamen die ersten News zu Google, Blacklisted Huawei, blablabla, nimmt alles raus. Natürlich hatte Huawei bei dem Event auch einen großen Stand geplant. Den haben sie montags abends abgesagt und dienstags morgens war die Veranstaltung. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ne?
Auf der CeBIT haben sie dann immer Sitzgelegenheiten und Pflanzen in die leeren Stände gepackt damals, als es
Ja,
losging.
Ingram hat es geschafft, das gut zu überspielen. Nichtsdestotrotz war natürlich klar gewesen, dass eben dieser Hersteller fehlt. Huawei hat einfach wie soll ich sagen, den Anker geworfen, ja, und mal alles gecancelt, was an Reseller-Aktivitäten in Deutschland geplant war, sei es von der Broadband-Distribution her gewesen. Genauso im Bereich von den Operatoren, also O2, Vodafone, T-Mobile. Es ist ein Erdbeben passiert. Ja. Verunsicherte Händler schicken Huawei-Ware einfach zurück zu ihren Lieferanten, weil sie sagen, wir wissen nicht, was passiert. Der Schaden ist nicht zu beziffern aktuell, was da gerade passiert. Nur bedingt auf.
Und wir reden hier nur von Little Old Germany.
Ja, skalier das mal hoch auf global und dann weißt du, was
Das
gerade
war der
passiert. Ja,
Gedanke.
es ist unfucking fassbar. Es ist ein Zustand, der nicht gesund ist für den ganzen Welthandel. Ja. Und du weißt genau, wenn Trump jetzt den kleinen Chinesen in den Vorgarten pisst, auf gut Deutsch, Entschuldigung für den Ausdruck, kannst du dir sicher sein, was in den nächsten Tagen rückwirkend passiert für amerikanische oder US-amerikanische Produkte im asiatischen Bereich.
Ja.
Da muss man kein Mathe für studiert haben, um zu erkennen, dass das in die Hose geht.
Ja, ich meine, Steuern sind ja schon erhoben worden. Witzigerweise, was ich ganz interessant fand, war einer der Hauptpunkte: Importsteuer auf Ketchup.
Ja.
Also wir müssen jetzt wahrscheinlich den guten Kraft-Ketchup uns in nächster Zeit holen und kein Heinz mehr. Aber das war so eine kleine Fußnote, die fand ich schon irre spannend.
Ja, es wird extrem groteske
Macht das
Formen
Ketchup.
annehmen in diesem Handelsstreit. Und ich bin immer noch sehr, sehr überrascht, wie wohl überlegt und besonnen die Antworten des Huawei-CEOs in die Richtung sind. Denn es wurde ja ziemlich schnell gelegt, dass eben dieser Mensch mit seiner Familie immer noch gerne Apple-Produkte benutzt, intern.
Ja.
Und eine ganz klare Aussage getroffen hat in Richtung chinesische Regierung, aber auch US-amerikanische Regierung, dass das nicht gesund ist, was da passiert. Und ich hätte einen sehr größeren Rant aus dieser Richtung erwartet und war höchst positiv überrascht, wie reflektiert dieser Mensch bei der ganzen Thematik ist. Und er ist gefühlt auch um 10 Chargen höher reflektiert als ein US-amerikanischer Präsident, der seine Wurzeln leider Gottes in der Pfalz hat.
Ja, darüber müssen wir, glaube ich, keine 2 Worte verlieren.
Ja, es ist nur unfucking fassbar. Und das wird einfach ein Erdbeben geben für den globalen Handel in dem Bereich.
Wenn das so weitergeht, ich meine, da sind wir uns ja auch noch nicht sicher, das ist erstmal ausgerufen für die kommenden 90 Tage. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt alles eine Nebelkerze ist und erstmal großes Kampfgepolter, Säbelrasseln,
Der Schaden ist zu groß, Carsten. Der Schaden ist schon zu groß. Das wird nicht
ja.
mit einem "Oh, I'm sorry"
Nein, das nicht.
definitiv nicht.
Aber ich gehe davon aus, dass das die Intention des Initiators war. Schau mal, wie stark ich bin, und dann wirst du schon einknicken und auf meine Linie einmarschieren. Nur, dass andere Leute auch reagieren und dass diese Vormachtsherstellung einfach nicht mehr in der Form existent ist, wie der Typ das wahrscheinlich sich vorgestellt hat.
Ja, es ist unfassbar. Und wenn man sich mal bewusst macht, dass China gefühlte 85 bis 90% die Hand auf den, ich sag mal, seltenen Erden und all diesen Rohstoffthemen hat, die halt auch für Amerika oder US-Amerika sehr, sehr wichtig sind.
Natürlich, die für die gesamte IT-Branche essentiell
Es
sind.
ist, es ist, es ist unfassbar. Mir fehlen einfach die Worte, wie so ein sich selbst noch jung fühlender, gelbhaariger und golden aussehender Mensch. Wo nimmt dieser Typ einfach die Eier her, die vermeintlichen Eier, um solche Themen durchzudrücken? Und die ganzen, er scheint ja einen Hebel zu haben, weil ansonsten würden solche Organisationen wie Google, und wir reden ja nicht über einen Pimmelberger hoch 3 kleines Unternehmen, sondern über Google, dass die dass sie exekutieren, was dieser Typ will. Das ist unglaublich. Mir fehlen echt die Worte, das zu begreifen oder darzustellen, was da passiert. Es ist unglaublich.
Ja, lass uns mal so ein bisschen vielleicht auch skizzieren, was da passiert ist, gerade mit Hinsicht auf Huawei, weil gerade bei dem Unternehmen gibt's ja mehrere Ebenen. Die Ebene, die unsere Hörer und wir natürlich vorrangig sehen, sind Handys. Ich habe mir zwar vor 2 Wochen ein Huawei gekauft, was kann ich mit dem machen? Es gibt ja noch einen Layer drüber, und das ist die ganze Netzwerktechnologie.
Ja, es gibt.
Huawei
Ja.
ist Innovations- und Weltmarktführer in Netzwerk, und damit rede ich jetzt weniger vom Heimrouter, sondern von einem anderen Thema, was richtig groß ist dieser Tage,
Infrastruktur.
5G,
Infrastruktur.
Infrastruktur.
Ja, und ja, gut, dass du es ansprichst. Du hast das Layer über dem Handyscheiß, ja. Eben 5G und gut, US hat ja alles quasi dämonisiert, was das angeht. Die deutsche Regierung war die ganze Zeit noch relativ offen gewesen. Huawei hat ein Mega-Kompetenzzentrum und Clearance-Zentrum in Berlin geschaffen, um zu zeigen, dass sie eben nicht Daten abgreifen, bladibla, ich sag mal, da ein böses Spiel treiben. Du hast aber auch noch eine Layer drunter, denn du hast ja auch genauso eine PC-Hardware-Plattform, was Notebooks, Ultrabooks angeht, die von Huawei vorangetrieben werden. mit einer Windows-Umgebung, was auch immer, in beiden Layern, ja, über den Smartphones passiert ganz, ganz viel Scheißdreck auf gut Deutsch. Und das ist ridiculous, ja. Und der Gedanke ist gepflanzt jetzt in den Köpfen der Menschheit. Ist Huawei ein vertrauensvoller Partner oder nicht? Und genau darum geht es ja, diesen Typ aus Washington aktuell. Die Diskreditierung, also auf allen Ebenen, ja, ist sowas von hart. Ja, du kriegst, also weder Microsoft stellt noch irgendwelche Updates und ich sag mal Maintenance-Programme für Huawei-Laptops zur Verfügung, genauso wie Google es für die Android macht oder nicht macht. Und
nicht mehr macht, ja.
In der Infrastruktur und 5G ist ein omnipräsentes Thema, ja, das wird sich alles dahin entwickeln. Die Lizenzen werden verkauft oder sind verkauft worden. Aber ja, Huawei ist halt die Persona non grata gefühlt. Zu Recht oder zu Unrecht kann unser eins gar nicht entscheiden, weil wir gar nicht so technisch so tief drin sind. Gefühlt macht Huawei alles dafür, um eine Transparenz zu schaffen, die dann aber wieder über Washington torpediert wird.
Ja, was? Ja, aber man muss dazu sagen, die Vorwürfe kommen jetzt auch nicht erst seit gestern, die stehen schon geraume Zeit im Raum. Und trotz aller Vorwürfe und Vorbehalte hat noch niemand auch nur irgendwas nachweisen können.
Richtig.
Dass diese Vorwürfe, dass diese Diskreditierungen einen wahren Kern haben. Nicht mal ansatzweise.
Richtig. Aber wenn, du weißt ja, wenn der Gedanke mal...
Aber darum geht's nicht.
Nein, wenn einfach dieser destruktive Gedanke des Ausspionierens gepflanzt ist, und das haben sie geschafft, also das hat Amerika einfach geschafft, in den Hirnen zu implementieren, dann ist schon mal rum. Dann ist einfach rum. Und das ist nicht gesund. Das ist einfach nicht gesund, was da gerade abgeht.
Nein, ist es nicht. Und wir haben es vorhin schon kurz angetriggert, gerade beim Thema 5G hat Huawei einen Forschungs- und Innovationsvorsprung von geschätzten 2 Jahren oder mehr. Das heißt, also infrastrukturell, all die schönen Pläne, die wir haben, mal die Lizenzen, die verkauft worden sind, sind ohne Huawei Hardware nicht realisierbar. So einfach. Dauert dann einfach bis ne, weiß ich nicht, wer dann an zweiter Stelle steht. Bis entsprechende Player den Forschungsvorsprung aufgeholt haben.
Ja, vielleicht.
Also es wirft uns nicht nur wirtschaftlich in das eine oder andere Kohletal, sondern auch vom Fortschritt und vom zeitlichen Aspekt ist es ein Drama.
Ja, es ist ridiculous. Und selbst wenn Huawei jetzt mit Nachdruck, mit Hochdruck an Themen wie eigenes OS zu arbeiten, wie wir jetzt ja auch...
Ja, das ist gut und schön. Und
das wird einfach lange, lange dauern. Und die Verunsicherung beim Konsum ist einfach ultra hoch.
Ja, und wenn du dir mal anguckst, wie viele Apps es gibt, die müssen alle umgeschrieben werden. Gehen wir davon aus, Huawei hat sowas in der Schublade, ist in der Lage, im nächsten halben Jahr ein eigenes OS für seine Plattformen, für seine Mobiltelefone anzubieten. Gut und schön, dann kann man die Carl Zeiss Linse im neuen P30 Pro weiterhin nutzen, nur du hast ein Betriebssystem, auf dem ein Großteil deiner Apps nicht läuft. Ja? Der eine Teil ist von Google selbst und der andere ist von unzählig vielen Herstellern, die ihren Code auf die neue Plattform erstmal umschreiben müssen. Ja. Und ob das passiert, ist die eine Frage und wie lange das dauert, ist die nächste Frage und wie lange das dauert, bis das sicher und stabil läuft, ist dann wieder die übernächste Frage. Also es ist ein Super-GAU.
Ja, bisher hattest du ja die ich sag mal, die klare Gewaltenteilung zwischen Android und iOS. Ja, Apple und Google. Okay, it is like it is. Und jetzt hast du auf einmal ein Vakuum, weil der größte Smartphone-Hersteller aus dem letzten Quartal, was die Zahlen angeht, einfach raus ist aus der Nummer. Das heißt, du musst erstmal die ganzen Entwickler erreichen, dass sie nicht nur für Android oder den Play Store und für den App Store von Apple, sondern auch noch für den Huawei Store was schreiben.
Ja, aber das habe ich doch gerade gesagt.
Also, ja, what the fuck?
Aber sag mal, du hast da bestimmt den besseren Einblick. Was bedeutet das für die Hörer des Gadgetfunks, die jetzt ein Huawei, die auf, sagen wir ganz klar, die auf den P30 Pro-Zug aufgestiegen sind, die sich vor einem Monat das neueste, geilste Handy ever geholt haben. Was steht denen jetzt genau ins Haus?
Das weiß noch keiner so genau, ehrlich gesagt. Ja, denn es gibt ja dieses schwurbelrente Statement von Google, wir supporten noch 90 Tage jetzt, blablabla. Niemand weiß, was in 90 Tagen ist und wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Zu nachhaltigen Anschaffungen kann man nicht zu einem Huawei-Gerät raten, auch wenn es technisch gesehen die bessere Variante wäre. Und das ist wirklich schwierig. Und damit kämpft halt alles am deutschen Mobilfunkmarkt aktuell, dass niemand weiß, was passiert. Die Verunsicherung ist so groß, dass, wie schon eingangs gesagt, die ganzen Fachhändler ihre Huawei-Ware einfach zurückschicken und sagen, nee, wir sind nicht sicher, ob wir es verkaufen können, was passiert, bla bla bla. Es geht zurück zum Operator, es geht zurück zum Lieferant, was natürlich einen Schaden von nicht messbarem Ausmaß bedeutet. Also es kann aktuell keiner sagen.
Hier reden wir von Endzwischenhändlern, von Distributoren. Also das ist eben auch vielleicht was wir an der Stelle mal ein bisschen plakativ machen können für unsere Hörer, weil als normaler Endkunde, Konsument, sieht man ja bloß vorrangig, Hersteller, und vielleicht ist es auch noch schlecht für ein paar Hersteller, die Cases herstellen. Aber das ist ja bloß die Spitze des Eisberges. Da hängt ja noch eine Riesenmaschine hinten dran. Das sind die ganzen Zulieferer, die Amazon, Comsports, Notebookbilliger.de beliefern. Die hocken auf Ware. Dahinter stehen dann in der Regel auch noch Distributoren. Also und genauso wie die
Wertschöpfungskette einfach, ja?
Wertschöpfungskette normalerweise vom Hersteller in die Läden geht, geht sie natürlich auch noch zurück, und da stehen Arbeitsplätze dahinter, da stehen Lagerlogistikkosten und Herausforderungen und. Also Dinge, und das ist überhaupt kein Vorwurf, die der normale Endkunde überhaupt nicht auf dem Radar hat.
Richtig.
Und das ist immens. Und nochmal, du hast es mehrfach angedeutet, wir reden hier vom Marktführer.
Vom aktuellen, noch existenten Marktführer. Es ist nicht abzusehen, wo die Reise hingeht. Vor allem, wenn ich die letzten Nachrichten nochmal mit einbeziehe, dass ARM, also ARM, als Chiphersteller aufgrund von US-Patenten, die damit einfließen, sich jetzt auch nicht mehr in der Lage fühlt, Huawei zu bedienen, was das Thema angeht. Ja, das heißt, es ist nicht nur die Software und die ich sag mal, App-Store-Thematik für den Endkunden visible Thematik angeht, sondern es fängt bei den Basics jetzt auch an. Und ich weiß nicht, ob es so klug ist, sich mit diesem Drachen, der erwacht ist in den letzten Jahren in China, so hart anzuregen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ausgesprochen spannend, was da passiert. Auf der einen Seite auch sehr beängstigend. Denn die Netze sind so eng geknüpft zwischen den einzelnen Unternehmen, dass solch ein Fortpreschen einfach nicht gut tut. Das wird einfach nicht gut tun.
Ja, Punkt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja.
Also es bleibt spannend, was das Thema angeht. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, in welche Richtung sich das also entwickelt. Man sieht, dass Huawei auf dem europäischen Patentmarkt schon gewisse Namen und Bezeichnungen für das neue Betriebssystem, was sie hoffentlich irgendwann herausbringen können und werden, angeht, dass das alles gesetzt ist. Da passiert ziemlich schnell irgendwas. Aber es wird, auch wenn es vermeintlich schnell ist, wird es halt für den Verbraucher sehr lange sein. Also wir reden von einem, ich sag mal, offiziellen Start von Arc OS, so wie der Name wohl sein wird für die Huawei-Geschichte. Das wird halt valide werden Anfang zweites Quartal 2020 und nicht früher.
Das heißt, ein Jahr in der Zukunft.
Richtig. Also mal mindestens 9 Monate. Und wir lassen es gar nicht erst über Sicherheitsaspekte, Updates und normales Maintenance reden. Ja, das ist
super. Und App-Unterstützung,
Entwicklungsunterstützung. Super, super, super crazy, was da gerade passiert. Und ich persönlich fühle mich da auch nicht wirklich gut mit der ganzen Geschichte.
Und das ist ja bloß ein Teil der IT-Problematik und wir haben noch gar nicht über Ketchup geredet.
Ja, Ketchup ist eine ganz andere Nummer.
Ja. Ja, crazy times.
Ja, da weiß nicht, ob du es in den letzten Monaten verfolgt hast. Es gab einen Streit zwischen Rewe, Lidl und Heinz oder Kraft oder was auch Nestle steht, glaube ich, dahinter.
Im Zweifel immer ein Nestle.
Es gab in diversen Filialen von Rewe, Netto und Co. für eine gewisse Zeit keine Kraftprodukte, somit auch kein Heinz-Ketchup.
Mhm.
Da ging es halt nur um einen halben Centpunkt irgendwo. Und wenn die Leute sich da schon aufreiben und dann noch Politik dazu kommt, dann ist es alles nicht gut. Ja, dann.
Was gibt's denn? Was haben wir denn für Lifehack-Tipps? Was gibt's denn an guten Alternativ-Ketchups?
Ich würde mal sagen, geschälte Tomaten schön durchpürieren, bisschen Barbecue-Sauce rein, selber machen. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Selber machen ist ein guter Punkt.
Vielleicht suche ich einfach mal 2, 3 Ketchup-Rezepte zum Selbermachen raus und pack's in die Shownotes.
Ja, richtig. Ja, mach dich nicht abhängig, ja.
Der Gadgetfunk hilft auch im Alltagsleben.
Aber wenn es die Diskussionen angeht, wir müssen gar nicht nach Far East, nach China gucken, sondern wir haben genug Diskussionen für uns in Deutschland auch für uns zu Hause. Und ein großer Punkt ist meine persönliche Kaufentscheidung. Welchen E-Scooter kaufe ich denn für die Zukunft?
Ja, du hast dich ja schon entschieden.
Ich hab mich für BMW entschieden, ja.
Ja, ganz ehrlich, mir war gar nicht bewusst, dass BMW da auch mitspielt. Aber vielleicht bevor wir hier ins Tiefe einsteigen, ein paar grundsätzliche Dinge. Also es ist ja so, der Bundesrat hat jetzt den Weg freigemacht für E-Scooter. Das gab jetzt längere Zeiten hin und her. Dürfen sie nicht, welche Zulassungspflichten gibt's und so weiter und so fort. Jetzt sind E-Scooter offiziell zugelassen. Die Frage ist bloß noch, wann der genaue offizielle Start erfolgen wird. Aber das wird in den nächsten Wochen und Monaten passieren, also rechtzeitig zur Sommersaison.
Ja, hoffentlich.
So, erstmal vielleicht nochmal weiter ausholen. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle unsere 20 Hörer mit dem Wort E-Scooter ad hoc was anfangen
können. Du hast vollkommen recht. Und allein diese Diskussion zeigt aber auch, wie mit dem Thema E-Mobilität, nehmen wir es mal ein bisschen größer, genau, umgegangen werden muss.
Also die E-Bikes kennt ja mittlerweile jeder.
Ja, du, was meinst du?
Die sind ein ganz, ganz normales Alltagsbild auf unseren Straßen.
Wenn dich 10 Rentner in Gruppe überholen und du strampelst auf deinem Mountainbike halt vor dich hin und denkst nur, was mache ich falsch? Ja, dann weißt du auf jeden Fall, die haben E-Bikes. Ja? Das ist nice.
Die haben E-Bikes. Aha. Also grundsätzlich handelt es sich bei dem ganzen Thema E-Mobilität um Verkehrsgeräte, Fahrräder, Roller, Scooter, Boards, die über einen zusätzlichen elektrischen Antrieb verfügen.
Ich glaube, Boards sind immer hart ausgeklammert. Das ist immer ein ganz hartes Sonderthema.
Ja. E-Boards?
Ja. Denn die haben keine Lenker. Das ist ja auch nur so ein Thema. Ne?
Ja, das ist eine der Hardware-Vorgaben. Du hast recht. Okay, dann ja. Danke
alles, was für die Zurechtweisung. Alles, was einen Lenker hat und einen elektrischen Antrieb, was auch immer, fällt unter die Nomenklatur E-Scooter mittlerweile.
Ja.
Wenn du, aber auch beim E-Scooter muss klar sein, du musst das Ding erstmal antreten und wenn es rollt, dann kannst du Gas geben.
Ja, das, dann kannst du den Motor zuschalten. Richtig.
Schöner Shit. Die Frage ist nur, was passiert auf Deutschlands Straßen in Zukunft?
Ja, ich meine, die Herausforderung ist ja tatsächlich die, dass es für Radfahrer alleine schon schwierig genug ist, sich im Alltagsverkehr einer Großstadt durchzubewegen. Also ich kann jetzt persönlich natürlich viel für München reden. Ja, andere Großstädte sind da aber deutlich schlechter für Radfahrer ausgebaut, als es München ist.
Wenn ich mich an meine Tage in München zurückerinnere, wo ich ja auch nur oft mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin, in dem Moment war ich Verkehrsteilnehmer Fahrrad und habe sie auf die Autofahrer geschimpft und auf die Rollerfahrer. Als Autofahrer schimpfe ich auf die Radfahrer. Es ist halt immer die Frage, wie bewege ich mich gerade? Ja? Aber am Ende vom Tag ist der Konsens, der jetzt für E-Scooter oder E-Roller getroffen wurde, nicht so schlecht.
Der Konsens, definiere Konsens.
Naja, es wurde gut definiert. Du darfst nicht auf Fußgängerwegen fahren, auf Radwegen darfst du fahren, auf Straße darfst du fahren. Musst du einen Helm tragen, ja oder nein?
Nein, musst du nicht.
Ja.
Also ich habe mir hier mal gerade aufgerufen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Der eine Punkt ist Höchstgeschwindigkeit 20 km/h, aber ich glaube, da gibt es auch Geräte, die können deutlich mehr als 20.
Auf dem Papier natürlich nicht. Sonst würdest du es nicht betreiben.
Ah, dann sind wir wieder bei dem Thema, wie bohre ich mein Moped auf? Wie bohre ich mein... Aber okay, da gehen wir es heute nicht hin. Höchstgeschwindigkeit 20 km/h auf Radwegen oder auf der Straße. Die Benutzung von Gehwegen ist dabei nicht erlaubt. Als Pflichtausstattung muss das Gerät haben, und das sind wir bei genau dem Einwurf, den du eben gemacht hast, eine Lenk- oder Haltestange, zwei voneinander unabhängige Bremsen, Glocke, Scheinwerfer, Schlussleuchte, Rückstrahler und Seitenreflektoren. Also sehr, sehr nah an dem, was für Fahrräder auch gilt. Unterschied zum Fahrrad, Versicherungspflicht. Und das war mir nämlich im Vorfeld nicht so bewusst.
Das war aber schon, also gefühlt schon sehr, sehr klar gewesen. In dem Moment, wo du du drehst am Gasgriff und du fährst schneller, war mir klar gewesen, es wird eine Art von Mofa-Plakette, Versicherung,
automatische.
Ja, Rückversicherung.
Es gibt eine Versicherungsplakette für Elektro-Kleinstfahrzeuge.
Ja.
Was ich alles weiß, gell? Wahnsinn. Danke.
Internet. Ultra informiert.
Aber hier die Frage. Ich habe noch nie gehört, dass ein E-Bike eine Plakette braucht.
Ja, ein E-Bike.
Why is that?
E-Bike ist ja auch nur der Überbegriff. Du hast ja E-Bikes, also als Pedelec. Das ist ja die normale, wie soll ich sagen, Nomenklatur. Du trittst in die Pedale und du wirst durch den Elektromotor verstärkt. Und jetzt gibt's aber auch E-Bikes, die haben einen Gashahn am rechten Griff. Da drehst du dran und dann fährst du schneller. Was eigentlich zugelassen ist.
Ja, genau.
Weil es dann ein Mofa wäre, versicherungspflichtig und so weiter. Das heißt, das normale Fahrrad als Pedelec, als E-Bike, wie man es versteht, ist ein Fahrrad, was einfach nur eine Kraftverstärkung hat, wenn du trittst. Ja, und
aber es bleibt dabei, ein E-Bike, ein Fahrrad mit Elektrounterstützung braucht keine Versicherungsplakette. Ein E-Scooter schon, die Kosten sind wohl so zwischen 60 und 90 Jahren.
Ja, das ist ähnlich wie zum klassischen Mofa mit Verbrennermotor, wie in meiner Jugend mit 15, ja, war damals die Hercules Prima 5S, ja, war so das Topmodell gewesen, ja, mit Zweigangschaltung, super geil, aber ähnliche Kosten, ja.
Okay. Ja, das haben mir Stadtkinder haben sowas nicht braucht, wir hatten Fahrräder.
Ja, und ihr habt die Münchner S-Bahn gehabt, ja.
Und der damals MVV hieß, jetzt glaube ich MVG, aber eine super Geschichte. Das noch schnell durch die Bedingungen. Mindestalter 14 Jahre.
Ja.
Doch. Kein Führerschein.
Ja.
Kein Helm erforderlich. Das ist auch, also es wird natürlich dazu geraten, einen Helm aufzusetzen, weil, sagen wir mal ehrlich, also mit 20 km/h gegen die Mauer ungebremst, da möchtest du bitte gerne einen Helm aufhaben.
Ja, das spielt so ein bisschen die Geschichte mit rein.
Das ist wie mit dem Fahrrad.
Was auch immer. Persönlich hätte ich erwartet, dass eine Helmpflicht vorgeschrieben wird, aber okay.
Ja, aber die gibt's ja nicht mal bei Fahrrädern oder E-Bikes. Und wenn du dir echt mal guckst, also das ist schon krass, was diese Leute mit den E-Bikes für Geschwindigkeiten draufkriegen können. Das geht teilweise wirklich bis 60, 70 km/h und dann ohne Helm. Die sind schneller als manche Autos im Straßenverkehr. Das ist irre. Also
wenn ich in meinen Weinbergen, schön Rheinhessen, ja, bergauf von Rentnern überholt werde auf ihrem Fahrrad, ja, wundert mich gar nichts mehr.
Alle ohne Helm?
Ja, der gemeine Rentner an sich hat schon einen Helm auf.
Okay.
Ja. Weil den Gast bei Chibo nehme ich gerade im Angebot.
Okay. Ja, also Helm an der Stelle einfach unser
Tipp. Ja, also
egal, Wort, nehmt einen Helm mit. Aber es ist witzig, weil ich dachte eigentlich, ich hätte dieses Thema ausgegraben. Und dann haben wir im Vorgespräch ein bisschen geredet über das Thema E-Mobility und E-Scooter. Und ich dachte, ich bin hier der Typ, der den heißen Scheiß aus dem Nichts hervorholt, und du hast mich einfach eiskalt ausgekontert und gesagt, meiner kommt nächste Woche.
Ja, danke. Yeah, I'm sorry. I'm sorry, aber auch da zurück nach München. Ja.
Ja, ich bin ja gar nicht mehr in München. Ich bin jetzt hier auch auf dem Land. Und ich habe mir es nämlich super toll gedacht, weil ist die Thematik mit der Zulassung ein super spannendes Thema für all unsere Hörer. Und ich habe darüber hinaus noch einen persönlichen, absoluten Use Case. Weil du warst ja immer noch nicht hier, aber das werden wir bald ändern. Die Parksituation hier ist außerhalb vom Wochenende so ein bisschen knifflig. Weil auch hier auf dem oberbayerischen Land haben sie herausgefunden, dass man Parkzonen einteilen kann und auch Geld damit verdienen kann. Das heißt für mich, ich muss, wenn ich mein Auto langfristig und für umsonst parken will, muss ich oben am Berg. Und das ist ein Fußweg von 5 bis 10 Minuten. Und da habe ich mir eben gedacht, wie lässig wäre das, jetzt einen kleinen Tretroller haben, mit dem ich den Berg einfach hochjetten kann. Hab dann auch schon ein Unternehmen meines Vertrauens angefragt. Die fanden das Thema auch interessant. Mal gucken, vielleicht werde ich erhört. Aber dass du mich natürlich gleich wieder mit BMW ausstechen wirst, war ja wieder
klar.
Aber wie war das? You hear it first on Gadgetfunk, und Heiko ist immer schneller.
Ja, auf jeden Fall. Zukünftig will man BMW E-Roller. Ja. Oder
ja. Aber das ist ja auch gut, dann können wir nämlich beide berichten, und ich denke mal, ich hoffe, dass sich die Teststellung bei mir ausgeht. Ich werde ganz sicher in einem anderen Preissegment unterwegs sein, aber da wieder Mehrwert für die Hörer, dann können wir euch aus beiden Ebenen Erfahrungsberichte zukommen lassen. Also wirklich, was kostet sowas, was ist der Verbrauch, wie oft muss ich laden? Wie lang brauche ich den Berg hoch, oder wie lang brauchst du auf deinem Campingplatz bis zur Bier- und Eisstation? Und ich denke mal, das ist ein super spannendes Thema, das uns in den nächsten Folgen auch noch hoffentlich weiterverfolgen
wird. Definitiv. E-Mobilität, ob es auf 2 oder auf 4 Rädern dann geschieht, wird uns auf jeden Fall begleiten in den nächsten Wochen, Monaten. Gehe ich ganz, ganz stark davon aus, ja. Und ich brauche auch dann für eine Rolle keinen Supercharger von Tesla. Ja. Das war Fakt.
Ja, na, da haben wir ja auch diskutiert, weil ich der Ansicht war, jeder nimmt das mit nach Hause. Du bist da eher ein Vertreter der Spezies. Nee, wir brauchen flächendeckenden Stromtankstellen,
Richtig.
weil eben ein Großteil der Leute ihren Roller und die wiegen ja dann je nach Ausstattung. Also ihr dürft nie vergessen, da ist ein Akku dran und je nach Leistung wiegen diese E-Roller dann auch zwischen 6 und 10 Kilo.
Ja, ich hätte
Ja, wahrscheinlich die
gesagt,
meisten um die 8
zwischen
rum.
8 und 12 Kilo ist, glaube ich, so das Maß. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass du es
Und da
im
ist
siebten
dein.
Stock in Prenzlberg in der Alperwohnung hochschleppst, ja. Oder hochschleppen willst, jetzt mal.
Also ich bin ja hier im vierten. Und für mich war das eigentlich kein Thema, bis du dann anfingst mit hö, guck mal. Aber auch da, das schauen wir uns einfach an. Ich hoffe, dass das bei mir genauso klappt wie bei dir. Und dann kann ich euch auch bald über Tragethematiken bei E-Scootern hoffentlich was erzählen. Klar, aber das sind so Aspekte. Man sieht jetzt im Vorfeld, wow, wie lässig ist es? Und Helm brauche ich auch nicht. Und gerade jetzt, wenn der Sommer kommt, da kann ich hier durch die Gassen flitzen oder in meinem Fall den Berg hoch. Aber es gibt natürlich auch noch, vorhin haben wir uns so schön auf die Layer festgefahren. Es gibt natürlich noch viele Layer, Querstrich Ebenen, die daneben stehen. Und das heißt, wie lange brauchen die zu laden? Was für Utilities brauche ich, um es laden zu können? Das ist natürlich für ein Thema. Wenn du sagst, du willst nur unterwegs chargen, dann wirst du natürlich auch dein, ja, Ladekabel für die Ladestation und wahrscheinlich ein Adapterset immer dabei haben müssen.
Ja, es wird nicht anders ausgehen. Und ob das jetzt auf 2 oder auf 4 Rädern ist, du willst ja dein Vehikel unterwegs laden. Und es ist ja, wie soll ich sagen, da ist ja Deutschland noch aktuell Diaspora, was die einzelnen Lademöglichkeiten angeht und die Abrechnungsmodelle und Abrechnungssysteme angeht. Da ist noch a lot of room for improvement. Aber wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wie der Alltagstest aussehen wird. Für 4 Räder wird sich lang, aber auf 2 Rädern werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein bisschen was raushauen können.
Ja, freue ich mich drauf. Und wie eben schon angemerkt, es ist die ideale Jahreszeit dafür.
Ja, wenn ich jetzt
Jetzt
sagen kann,
kommt der Sommer, jetzt wird's schön, ja. Aber dann sind wir halt dann in die kurzen Hosen auf dem E-Scooter unterwegs und wenn es dir da deppert, dann hast du ein Problem.
ja, und ansonsten sprichst du einfach mit der Oligarchin, nicht deines Vertrauens, die hilft dir schon weiter.
Beim E-Scooter, noch
Ja,
erst.
bitte.
Küss die Hand, Herr Sales Director.
Herr Magister, I'm out.
Ah, I'm out. Ja, wir sind jetzt eh schon. Wir haben unsere Stunde in. Wow, das ging so schnell. Wir haben ja noch ein paar Punkte wie immer.
Wir
Parken
hätten
wir
noch einen Punkt,
dafür.
aber ich würde gerne einen Punkt noch mal ganz kurz anreißen, und zwar ist das die Omnipräsenz der Lieferdienste. Ja, vor allem in urbanen Gegenden kennt man Lieferando und wie sie alle heißen, die dir den nice Food Shit nach Hause bringen. Und jetzt sind ja auch die Mainstream-Burger-Bratereien auf diesen Zug aufgesprungen. Und ich stelle mir das aber ziemlich kreislich vor, muss ich ehrlich sagen. So aus kulinarischer Sicht, ja.
Aus kulischer, na, also ich, du erwischt mich kalt, aber McDonald's hat sowas zur, war das nicht zur WM? Irgendwas in Richtung McDrive oder McBring angekündigt? Willst du
Ja, es
darauf
ist genau,
hinaus?
es ist McDonald's, aber lokal gesehen auch Burger King, also um die zwei großen zu nennen. Was erwartest du von einem gelieferten McDonald's-Menü?
Nichts, will ich nicht.
Oh, genau. Also McDonald's Pommes sind eh schon ein Learjet, ja. Und wenn die nochmal eine 15-Minuten-Reise in einer Warmhaltebox im Schwitzfaktor mitbekommen, dann kannst du da auch einfach Kartoffelbrei essen.
Kann
In die Hose
nur
gehen.
nicht
Es
gut
kann
sein.
einfach nur in die Hose gehen und ich verstehe
Also
nicht.
selbst ein Hamburger, oder andersrum formuliert, bei einer größeren Bestellung, die dann 2, 3 Hamburger beinhaltet, etc., dann ist der letzte, den ich dann im Büro esse, im Restaurant vor Ort, Der ist dann schon tendenziell grenzwertig.
Ja, und da reden wir über Burger und jetzt nimmst du mal Pommes.
Da reden wir über Burger, die original verpackt im Restaurant gegessen werden. Und auch bei den Pommes gilt, lass sie nicht zu lange liegen, Kind, weil die werden matschig. Im Restaurant, wenn jetzt da noch irgendein armer Mensch durch die Gegend fährt und Hochsommer wird es wahrscheinlich schon unschön sein, aber im Winter noch schlimmer. Nee, will ich ja, nicht.
I don't care it.
Ja. Also, da mache ich mir lieber eine Stulle, wa?
Ja, ne, da mache ich mir schön Obersten oder wie es bei uns in Rheinhessen heißt, einfach einen Spundkäse. Ja. Und dann ist es alles viel, viel besser als Rätschelle Pommes von McDonald's. Oder der Counterpart Burger King, der von dem Burger her vielleicht nicht mit McDonald's-like ist, aber von den Pommes her auf jeden Fall wesentlich krosser daherkommt, gefühlt, ja, wenn du ins Store.
Ja, das Fleisch ist auch anders gebraten und ich finde Burger King nicht so schlecht.
Ja, es ist underrated, aber nur, wenn du lokal, also frisch isst, ja.
Aber ja, aber das gilt für alle.
Pommes, du hast 10 Minuten Transportzeit, was okay ist für den Lieferdienst, oder 15 Minuten. Ja, aber 15 Minuten in einer Thermobox, das killt auch jede gute Burger King Pommes. Ja.
No peep way. Aber jetzt, wo du dieses Thema anschneidest, wann warst du das letzte Mal in der McDonald's-Filiale?
Ist gar nicht so lange her, eine Woche mit meiner Tochter. Weil, ne?
Und die Filiale war auch schon umgearbeitet.
Das war schon eine der 2.0-Filialen, wo du aufgefordert wirst, upfront deine Bestellung einzugeben, mit Abrechnung, Kreditkarte, was auch immer, nettes Display. Das funktioniert ja auch gut und es ist ja on time. Auf der einen Seite.
In time, not.
Yeah, just in time, in
Anführungszeichen. Ich habe noch nie so lang Es ist just in time und das einzige Argument, was dafür spricht, ist die Tatsache, dass der Burger just in time und direkt nur für dich gemacht wird und dadurch frischer ist, als wenn er schon in der Wärme Rutsche, ja, in der er vorher immer lag, war. Aber trotzdem, ich habe noch nie so lange auf irgendwas gewartet, wie in McDonald's, seit dieses neue Zahlungssystem
gibt. Ich muss auch ehrlich sagen, dieses
ganz schlimm, ganz schlimm.
Fastfood-Thema, egal ob McDonald's oder Burger King, in Verbindung mit meiner Tochter, bringt mich ja auch immer wieder in einen ethisch-moralischen Diskurs mit mir selbst. Denn auf der einen Seite wird sie ja Vorbild sein für dein Kind. Auf der anderen Seite wird sie dem Kind ja auch beibringen, das ist alles mit dem Turbokapitalismus nicht so geil, ja. Und ihr zu erklären, dass ich mein Tablett jetzt eigentlich gar nicht wegräumen möchte, obwohl es jeder andere Dresdner-Affen macht, weil es Arbeitsplätze kostet, die vielleicht Sinn machen könnten.
Ja, das ist ja, eine andere,
ja, wenn, jedes Mal, wenn ich in einer von diesen Burger-Bratstätten bin mit dem Kind, tut mir so eine Seele weh. Ja,
ja, wobei das für jede Art der Gastronomie gilt. Nein, eigentlich.
Wenn ich mit meinem Kind gehe, dann habe ich einen Kenner, vielleicht auch aus Italien, mit einer großen Pfeffermühle, der sagt Buongiorno, John Porno, was auch immer.
Ja, das ist der Italiener bei euch, aber es gibt ja auch die Vapianos dieser Welt, ja, etc. Da sind wir.
Schön, dass du es ansprichst.
Also,
schön, dass du es ansprichst.
Ja. Aber du hast ja eins, jetzt hier, geh mir nicht von dem Thema runter. Punkt 1, McDonald's, Fast Food, Kinder, da wäre mein Bedenken vielmehr, dass um die Nahrung. Irgendwie hat McDonald's ja geschafft, dass das Zeug, was sie machen, von allen Kindern geliebt wird. Also das ist was wie Spaghetti Bolognese, ja, oder sowas. Kannst du immer machen, machst du nie falsch, alle Kinder lieben es. Aber bei aller Bequemlichkeit fand ich es dann schon auch immer wichtig, meinen Mädels zu vermitteln, dass das jetzt ganz, ganz netter Scheiß ist. Aber wirklich selten, und zwar nicht, weil es Geld kostet, sondern weil der Nahrungsgehalt überschaubar gut und der Fettgehalt ein bisschen hoch ist und also eher aus dem Aspekt war
mir da sprechen wir eine Sprache. Das ist bin ich komplett bei dir. Aber McDonald's hat es an sich per se ja geschafft, über ihre Kids-Menü, blablabla.
Marketing vom Feinsten, ja, Shampoo.
Super. Ja, und dann kriegst du eine gesunde Apfeltüte mit frischen Apfelschnitten in Anführungszeichen dazu.
Super gut,
ja. Es darf nicht zu Wohler werden.
Äpfel direkt vom Bodensee.
Es muss eine Ausnahme bleiben, ja. Und bin eh kein Freund von Lieferservice, wenn ich zu Hause bin, weil da koche ich immer selbst. Und ich werde einen Teufel tun und meine Tochter auf die Nase binden und sie erkennen lassen, dass man das Zeug auch liefern lassen kann.
Ja, aber, und deshalb wollte ich auch bei dem Thema bleiben. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast oder ob du deshalb auf dieses Thema kamst. Gerade McDonald's ist ja digitaler Pionier. Wusstest du das?
In welcher Form?
In der Form, dass du in Bälde, in diesen neuen umgearbeiteten McDonald's-Restaurants auch bald per App wirst bestellen können. Und zwar nicht erst im Store, sondern schon auf dem Weg dahin.
Ich habe es gelesen und ich habe mich gewundert, ja, dass McDonald's schon vor mir weiß, was ich eigentlich kaufen möchte.
Ja, natürlich. Auf die Weise Datensammlung und so weiter. Aber es wird womöglich sein, ich glaube, es war GPS-Tracking dabei und so roundabout 200 Meter um den nächsten Macis herum wirst du in der Lage sein, dir dein Menü schon mal bestellen zu können.
Und dann eben schon genau das, was bevor du es bestellt hast. Aufgrund deines Benutzerverhaltens vorher. Das ist, glaube ich, so der
Gedanke. Ist wahrscheinlich das, was nicht kommuniziert wird, aber die öffentliche Aussage ist, wir sind digitaler Pionier für Gastronomie, Restauranttechnologie und eben in den USA zuerst starten und dann irgendwann wieder auch zu uns überschwappen. Aber du wirst dann in der Lage sein, eben schon im Anflug in den McDonald's deine Bestellung aufgeben zu können und dann hast und bezahlen natürlich auch die Bezahlmethoden. Waren zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Also ich denke mal, Kreditkarte kein Thema. Ob PayPal von Anfang an dabei sein wird, ist die eine Frage. Könnte sich ein bisschen im Lebenszyklus verschieben. Ist aber jetzt auch an der Stelle nicht relevant. Fakt ist, du bist dann 200-300 Meter vom Macis entfernt, gibst deine Bestellung auf und sparst dir dann auf die Weise nochmal zusätzlich
Zeit.
Wartezeit. Gegenkurs, genau wie von dir eben angesprochen, was nicht erwähnt wird, ist die Weitergabe deiner Daten und Vorlieben. Ja, wenn du im Macis selber einkaufst, dann bist du ein Kunde, der nicht zugeordnet werden kann. Wenn du das dritte Mal dein McRib-Menü bestellst, dann hast du schon ein Profil.
Über die App.
Einen digitalen Footprint wieder hinterlassen. Okay.
Habe ich gelesen, habe ich verstanden, finde ich sehr spooky. Am Ende vom Tag oder am Ende von unserem Tag jetzt würde ich nochmal ganz, 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 ganz gerne auf die technischen Leckerbissen ohne Süß-Sauer-Soße zurückgreifen und an unsere Hörer draußen, vor allem wenn sie aus dem Bereich Berlin kommen, nur einen ganz kurzen Shoutout raushauen an meine Freunde von Comline und Elgato und Nanoleaf. Denn in der Konstellation von eben diesen genannten Protagonisten gibt es am Alexanderplatz Saturn am Alexanderplatz einen jetzt etablierten HomeKit-Table, der für die Endkunden die Möglichkeit darstellt, gewisse HomeKit-Produkte in Synergie, in einzelnen Funktionen einfach ausprobieren für den Endkunden als aufgebautes Produkt, was natürlich ganz schön ist, weil ein Produkt im Regal, in der Verpackung ist eins, aber wenn man es ausprobieren kann, ist so was anderes. Von daher dicke Props an Jill und Kim von Eve und Comline, die das ganze Thema vorangetrieben haben und die jetzt hoffentlich auch Spaß dran haben an der Produktdarstellung, die da stattfindet. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr in Berlin seid, geht zum Alexanderplatz, geht in Saturn, guckt euch den Table an da. Das ist eine coole Sache. Probiert alles aus. Fragt den Mitarbeitern Löcher im Bauch zu den Dingen, die ihr wissen wollt. Kann ich nur empfehlen. Coole Sache. Von daher, Shoutout für das Thema.
Shoutout.
Ja, Mann.
Ich hätte jetzt hier noch einen kleinen Rant, aber ich denke mal, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 15.
Oh, really?
Und der Rant betrifft ein Thema, was... ach was, wir machen das noch.
Carsten, manchmal muss man einfach über seine Grenzen hinausgehen.
Ja, und unsere Hörer packen das auch noch. Das war ein so positiver Podcast heute. Wow. dass der auf gar keinen Fall mit einem Shoutout im positiven Sinne beendet werden kann. Na, es ist jetzt weniger ein Rant, es ist einfach bloß ein unfassbarer Kopfschüttler. Folgendes, wir sind jetzt hier im Jahr 2019, nicht wahr?
Jo.
Wir besprechen Thema wie künstliche Intelligenz, wir sprechen über Thema wie Big Data, wir sprechen über Cloud-Lösungen und hast du nicht gesehen. Aber 2019 ist auch genau das Jahr, in dem mein Radiologe in München nicht in der Lage war, eine 2 Jahre alte MRT-Aufnahme zu rekonstruieren.
Autsch.
Und du glaubst es nicht. Also Fakt ist, ja, ich bin ja Ex-Profi, aber dadurch, dass ich mich ohne gescheiden Hintergrund jahrelang über die Baseballplätze in Bayern geschleppt habe, ist meine Schulter jetzt ein bisschen in Mitleidenschaft genommen. Alles gut und schön, ich komme im Alltag gut damit klar. Jetzt hatte ich vor ein paar Wochen wieder ein unschöneres Erlebnis, also sprich Schmerzen in der Schulter, und nachdem ich umgezogen bin, brauche ich den neuen Arzt gefunden, alles gut. Zum Termin will ich natürlich die bestehende Diagnose und alle MRT-Aufnahmen mitnehmen. Also ja, 2019, Daten kein Thema. Ich rufe an bei dem Radiologen meines damaligen Vertrauens und kriege auch die Zusage, dass alles fein ist, gut und schön. 2 Tage später habe ich einen Brief im Briefkasten. Denke mir auch so, was ist das? Dann steht dann eben auch drauf, Herr Kunert, alles schön, danke für das Gespräch. Aber leider konnten wir Ihnen die Daten nicht zur Verfügung stellen, weil die Tages-CD defekt ist. Die Tages-CD war defekt.
Ist das sowas wie eine Tagescreme?
Nein, das ist die Tages-CD. Und nachdem ich mit der ja am Telefon schon besprochen habe, sie brennt mir das auf CD und dann kann das mein neuer Arzt einlesen, alles fein, dachte ich, irgendwie der CD-Brenner ist kaputt. Und dann brennst du halt mir die CD nicht heute, sondern brennst du mir in 3 Tagen, wenn euer CD-Brenner wieder funktioniert. Dann kam aber weiterhin nichts. Ich rufe irgendwann an, meinte so, ja, was ist denn jetzt mit der MRT-Aufnahme? Ja, ach, Sie sind das. Ja, das ist doof, weil die Tages-CD hat sich als defekt herausgestellt. Und ich so, ja, was denn, wie schaut's heute aus mit der? Ja, die ist immer noch defekt.
Come on.
Und to make a long story short, das Ende vom Lied war, Radiologiezentrum mitten in München haben da Maschinen für, weiß ich nicht, wie viel 100.000 Euro stehen. Ja. Ich weiß nicht, was so ein MRT-Scanner kostet. Ja, die brennen, wie es ausschaut, jeden Tag das Tagwerk auf CDs und archivieren dann diese CDs jeden Tag. Und ich habe natürlich mit meinem Glück eine von den CDs erwischt, die 2 Jahre lang nicht überlebt haben. Aber hey, Radiologie, gibt ja auch keine Strahlung oder irgendwelche Einflüsse, die da auf so ein CD rumliegen, ne, weißt du?
Also, boah, ich bin schockiert, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube es nicht. Und die Aufnahme ist jetzt keine 10 Jahre her, wo man davon ausgehen kann, dass eine CD kaputt ist, sondern die ist gerade 2 Jahre alt.
Unglaublich, aber da hätten wir vielleicht den nächsten Experten-Talk dann auch am Start, denn mein Nachbar ist ja IT-Leiter für Datensicherung bei der Uni Mainz, also Universitätsklinikum Mainz. Den Mike holen wir gerne mal dazu, weil ich war höchst positiv überrascht letztes Jahr, als ich gedacht habe, mir wächst ein drittes Bein zwischen den Beinen und war eine Radiologie in Mainz gewesen und die Interaktion zwischen den einzelnen Fachschaften hat super fluffy funktioniert und mit hochauflösenden Bildern in der NASA, in der Cloud, whatever. Das war alles super. Und dann höre ich jetzt, dass sowas passiert. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja.
Im Jahr 2019. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele CDs die da. Also.
Du willst auch, glaube ich, gar nicht wissen, was die Praxis deiner Krankenkasse in Rechnung gestellt hat für diese CD.
Also, ich weiß. Sogar in Ecken, aber so ein gescheites MRT kostet zwischen 800 und 1000 Euro.
Ja, ohne Datensicherung. Ja. Und wenn du es auf der Cloud haben willst, kostet mal 20% mehr, weil CD ist günstiger. Ne?
Ich habe keine Ahnung, Gott. Alter. Also, ja. Aber Fakt ist natürlich, und da erreicht das ganze Ding eine andere Ebene. Ich werde wahrscheinlich die Aufnahme wiederholen müssen. Das tötet mich das jetzt nicht, aber es ist natürlich dann auch wieder ein halber Tag und eine Kontrastmittelinfusion und.
Ja,
und eben nochmal vierstellige Kosten für meine Krankenkasse. Genau. Für eine Arbeit, die an und für sich schon getan worden ist und nur nicht sauber weiter behandelt. Und das ist echt Irrsinn.
Ah, ich sehe schon. Uns gehen die Themen in den nächsten Wochen nicht aus und ich hoffe, dass ihr da draußen auch nicht müde werdet, euch die Themen, die wir euch da raushauen, auch anzuhören. Wir werden Carstens CD-Thematik verfolgen.
Carstens Schulter.
Carstens Schulter und Carstens Roller.
Und Carsten und Heikos Roller.
Auf jeden Fall. Und am Ende vom Tag würde ich einfach nur sagen, wir haben jetzt 21:19 Uhr. Wir hauen jetzt mal einen raus und sagen schönen guten Abend und schönen Vatertag für euch da draußen. Ja. Gönnt euch hart morgen. Carsten, was machst du morgen?
Nichts trinken. Ich bleib nüchtern.
Echt? Gehe ich nicht konform. Ich werde mir morgen schön eine einröten, einen grillen mit meinen Jungs auf dem Campingplatz und an dich denken.
Mach das, ich freue mich. Und danke euch da draußen. Bis bald.
Tschüssinger und schönen Abend. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhost24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Pfiat's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.